Es hätte doch so schön sein können. Judas hat es sich bequem gemacht. Tinte und Feder hält er bereit, sein Blick schweift in die Ferne und er tunkt seine Feder in das schwere Tintenfass vor ihm. Ein letztes Mal Gedanken sammeln und dann schreiben. Er hat zwei Zeilen geschrieben, überfließend von Liebe und Hingabe zu dieser für uns namenlosen Gemeinde. Er denkt darüber nach, was er schreiben will, wie er es formuliert, denn Worte sind kostbar. Und jedes Wort sollte weise abgewogen werden. Doch dann kommt alles anders. Seine Idee, von der Gnade der überwältigenden Liebe zu schreiben, wird rasch ein Ende gesetzt. Denn eine regelrechte Hiobsbotschaft trifft ihn genau am Anfang seines Briefes. Seine Gemeinde ist ernsthaft gefährdet. Und Judas weiß, dass er jetzt handeln muss. Judas, klingelt da was bei euch? Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass ich über Judas predigen darf, da dachte ich, war das nicht der Jünger, der Jesus verraten hat für 30 Silbertaler und dann den Freitod wählte? Das ist nicht dieser Judas. Er ist kein Jünger von Jesus. Der Schreiber dieses Briefes ist nach gängiger Meinung vieler Theologen einer der Brüder von Jesus. Judas wird im Hebräischen nur Juda ausgesprochen. Eigentlich heißt der Wicht Juda. Aber die Griechen kennen nur die Version, die auf einem S endet. Deswegen wurde aus Juda ein Judas. Wahrscheinlich war er einer der leiblichen Brüder von Jesus. Einer der Brüder, die Jesus eigentlich oder die im Neuen Testament kaum eine Rolle spielen. Sie werden erst nach seinem Tod Jünger von ihm, Nachfolger von ihm. Sie werden Missionare und leitende Mitarbeiter in den ersten Gemeinden. Erst nach seinem Tod schloss sich seine Familie Jesus an. Sie stellten sich in den Dienst ihres Herrn und Meisters Jesus. Und die Gemeinschaft, an die sich dieser Brief richtet, die kennen wir nicht. Doch wahrscheinlich war es eine Gemeinschaft sogenannter messianischer Juden. Und messianische Juden werden in der Regel die Menschen genannt, die sich in eigenen Gemeinden versammeln und bewusst versuchen, ihre jüdische Identität beizubehalten. Doch was war der Grund dafür, dass Judas seine Pläne umwirft und er einen Brief voller eindringlicher Warnung an seine Gemeinde schreibt?
In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Ich möchte euch an einige Beispiele erinnern, auch wenn sie euch alle längst bekannt sind. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst gerettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hat er zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten widernatürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert.
Vielen Dank, Felix, fürs Vorlesen. Wie gesagt, der Brief voller Liebe und Schmeicheleien und schöner Worte wird rasch an Ende gesetzt. Ihr habt's gehört, Judas schreibt in eine konkrete Situation hinein, wo korrupte Lehrer, so würde ich mal ihr Lehrer übersetzen, die Gemeinde unterwandern. Und was sofort auffällt ist, er kritisiert gar nicht das, was sie lehren, sondern er kritisiert dieses Verhalten. Und was folgt, sind drei Beispiele aus dem Alten Testament, wo Menschen den Zorn Gottes auf sich gezogen haben. Israels Rebellion nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Dann diese strange Geschichte mit den gefallenen Engeln im Buch Henoch, was wir auch gar nicht haben. Das gehört zu den Apokryphen und ist nicht im offiziellen Kanon gelistet, dazu gleich ein bisschen mehr. Und dann die Männer von Sodom, die unter anderem sexuelle Gewalt anwendeten und Missbrauch betrieben. Und was es für uns heute schwer macht, diesen Brief zu lesen und zu hören, ist das fehlende Verständnis der jüdischen Literatur des ersten Jahrhunderts. Das, was diese messianischen Judenchristen eigentlich schon wissen, was wir heute aber nicht mehr wissen. Für uns sind diese Geschichten total seltsam. Aber für die Leute, die mit dieser Literatur aufgewachsen sind, total logisch. Ja, es macht Sinn, das, was Judas hier schreibt. Diese Warnungen sind total nachvollziehbar. Sie kennen alle diese Geschichten. Sie wissen um diese Geschichten. Alle sind mit der hebräischen Bibel, dem Tanach und allen anderen Büchern, auf die sich Judas beruft, groß geworden. Und Judas kannte seine Leser und er wusste, dass sie die Worte aus diesem ersten Buch Henoch sehr zu schätzen wüssten. Sie kannten also sehr gut die Texte, die eindringlichen Appelle und auch, dass Gott in jeder Phase ihres Lebens Autorität fordert. Was Judas also, um das ein bisschen für uns heute zu übersetzen, schreibt, sind Warnungen gegen die Auflehnung von Gottes Autorität, sich selber zum eigenen Gott zu machen. Sind Warnungen jeder Art von Sex, die mit mir oder jemand anderem Schaden zufügt und ohne jede Verbindlichkeit und Verantwortung geschieht. Und es sind Warnungen gegen die Ablehnung von Gottes Botschaftern. Sehr eindringliche Texte, sehr klar, sehr hart in unseren Ohren geschrieben. Und ich glaube, als dieser Brief verlesen wurde in der Gemeinde, ich glaube, da ging ein großes Raunen durch die Menge, denn alle wussten, okay, krass. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern er sagt hier sehr, sehr klare Worte. Doch wie sind diese korrupten Lehrer so drauf? Was sind das für Leute?
Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Der Engelfürst Michael hingegen gebrauchte nicht einmal dem Teufel gegenüber abschätzige Worte. Als dieser ihm den Leichnam des Moses streitig machte und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ganz anders diese Leute. Über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten. Und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten, gerade das bringt ihnen den Untergang. Weh ihnen. Sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Biliam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen, und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie einst Korach gegen Gott auflehnen. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zur Wurzel. Wild schäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gischt emporschleudern. Aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist.
Eieiei. Die Gegner von Judas, an die er schreibt, sind sogenannte Antinomisten. Ich musste das Wort googeln, ich kenne das nicht aus meinem Studium. Und diese Gruppe, diese Antinomisten, hat einen sehr eigentümlichen Anspruch darauf, dass sie den einzig wahren Glauben haben. Sie sagen, das, was wir verkünden, ist die einzige Wahrheit. Und sie sind fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist nur bei ihnen wirklich vorhanden ist. Und dass sie die weisesten Menschen unter der Sonne sind. Und sie leben, so könnte man Judas frei übersetzen, nach einer falsch verstandenen Freiheitslehre. Alles ist dir erlaubt, aber nicht alles dient dir zum Guten von Paulus. Und entschuldigen damit eigentlich sämtliche moralische Entgleisungen. Es ist scheißegal, wie ich drauf bin. Gott vergibt mir. So könnte man das zusammenfassen. Das Verwenden von Stellen aus dem Buch Henoch, aus diesen Apokryphen, das ist von Judas gerissen. Weil die Leute, erstmal für die er diesen Brief schreibt, diese Gemeinde, die kennen diese Stellen, aber auch diese korrupten Lehrer kennen diese Stellen. Das heißt, er benutzt sozusagen die Worte und auch die Quellen, die diese Lehrer auch selber benutzen. In ähnlicher Weise argumentiert auch Paulus auf dem Areopag, wenn er Philosophen und Weisheitsliteratur zitiert. Er beruft sich aus außerbiblische Quellen, weil er weiß, die Menschen reden darüber. Es ist ihnen wichtig, dass ich etwas dazu sage, weil sie benutzt wird. Man könnte also sagen, Judas nutzt die eigenen Waffen oder die Waffen seiner Gegner, um sie damit zu schlagen. Außerdem hat es Judas mit der Zahl 3. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in diesem Textabschnitt passieren zweimal 3 Vergleiche. Er spricht von 3 Menschen, die andere verführten. Kain, der Mörder seines Bruders Abel, steht für Zorn. Er hat im Zorn seinen Bruder erschlagen. Bileam für Gier, der wegen Geld das Volk Israel verfluchen wollte. Bileam auch übrigens der Typ mit dem sprechenden Esel. Und Korach, der sich gegen Mose auflehnte, weil er neidisch auf Moses Status war. Er hat gegen ihn rebelliert. Also du hast hier Zorn, du hast hier Gier und du hast Neid. Das sind innere Antriebe, die mir persönlich gar nicht so fremd sind. Und auch die setzt Judas hier in dieses Bild dieser Person, damit die Menschen, die diesen Brief gehört haben, sofort wussten, okay, um das geht's hier. Und dann gibt es weitere 3 Bilder, wie diese korrupten Leiter zu sehen sind. Sie sind egoistische Hirten, sie sind regenlose Wolken und sie sind stürmische Wellen. Sie können Jesus nicht folgen, weil sie von sich selbst so eingenommen sind. Und dort, wo sie sind, stiften sie Chaos. Ich habe das mal versucht für mich heute zu übersetzen. Zusammengefasst sprechen diese Bilder folgende Teile für mich aus. Sie legitimieren, also diese falschen Lehrer, korrupten Lehrer, legitimieren ihre Ausschweifung mit völlig verfehltem Verweis auf die Gnade Gottes. Sie lästern über Dinge, die sie nicht verstehen. Sie trennen sich von all dem Guten, von dem sie wissen, dass es gut ist und dass sie es tun sollten, aber sie tun es nicht. Und sie verraten Jesus, weil sie seine Autorität, seinen Herrschaftsanspruch und auch seine Lehren und sein Leben ablehnen. Kurz, sie machen sich selbst zu ihrem eigenen Götzen, zu ihrem eigenen Gott. Nichts ist wichtiger als ich selbst und ich habe die alleinige Wahrheit. Wir überspringen ein paar Verse aus diesem Brief und kommen zu einem herausfordernden Schluss.
Angesichts von solchem Verhalten, liebe Freunde, erinnert euch an das, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt haben. Immer wieder wiesen sie euch darauf hin, dass am Ende der Zeit Menschen auftreten werden, die über alles spotten, was heilig ist, und die ihre gottlosen Begierden folgen. Das sind die Leute, durch die es zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet und den Geist Gottes haben sie nicht. Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr zwar auch Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben.
Kurze Frage, hat jemand von euch schon mal eine Predigt zu diesem Text gehört? Ich auch nicht. Ohne Witz, ehrlich, ich habe keine Predigt dazu gefunden. Und vielleicht liegt es an so einem Text wie heute Abend, dass es einfach nicht geil ist, darüber zu sprechen. Es ist nicht so kuschelig, nicht so nett. Es ist irgendwie voll auf die Fresse. Judas spricht hier wieder in sehr klaren Worten vor seiner Angst der Spaltung und auch wieder von dem Verleugnen von Jesus und seiner Göttlichkeit. Der heilige Glaube ist für Judas das Evangelium, die Vergebung der Sünden und Jesu Auferstehung nach seinem Tod, sein großes Opfer für uns. Und auf Grundlage von Gebet, Hingabe und Gehorsam soll die Gemeinde ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Er schreibt davon, dass wir uns nicht beklagen sollen, sondern uns vom Heiligen Geist leiten lassen und im Gebet bleiben. Judas bittet darum, achtsam im Glauben und treu im Glauben zu sein. Und er warnt eindringlich davor, nicht zu sehr auf dieser Seite der korrupten Lehrer zu stehen, sondern seine Grenzen zu kennen, nah bei Gott zu bleiben. Also Abstand zu wahren und trotzdem zu helfen, aber nicht einfach das Verhalten zu imitieren. Nicht einfach zu sagen, okay, ich mache das auch so, weil es ist ja richtig, was du tust. Und eine Stelle möchte ich ganz besonders hervorheben, weil sie mir in den Vorbereitungen außerordentlich wichtig geworden ist. Dieser eine Vers: Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Judas schreibt das in einer Situation, in denen Menschen durch widersprüchliche Lehre total, wo sie verunsichert worden sind. Der Prototyp für Judas, an den er hier denkt, ist dieser zweifelnde Gläubige, der einfach durch diese Überzeugung verunsichert ist. Der schwankt. Jemand, der festen Glaubensboden unter den Füßen verloren hat. Der nicht mehr weiß, was er glauben soll, was richtig ist und was falsch ist, weil so viel auf ihn einströmt und er nicht weiß, wem er jetzt wie glauben soll. Das ist die Person, die Judas hier vor Augen hat. Aber lass uns das mal ein bisschen weiterfassen. Zweifeln kannst du auf einer intellektuellen Ebene, wenn du plötzlich merkst, dass dein Glaube, den du aus Kindertagen hast, nicht mehr die Antworten liefert, die du vielleicht heute hast. Er trägt dich nicht mehr. Du kannst zweifeln, wenn du das Gefühl hast, dass die Wissenschaft auch den Glauben längst überholt hat und alles erklärbar ist und es keine Rätsel mehr gibt. Es ist total normal, dass du zweifelst, wenn du Menschen kennenlernst, die sagen, ja, ich bin Christin, ich bin Christ, aber die verhalten sich eigentlich total anders. Und du merkst, irgendwas ist da nicht richtig. Oder du zweifelst, wenn du einen Schicksalsschlag erleidest oder jemanden, den du liebst, meinetwegen sehr früh stirbt oder an einer schweren Krankheit leidet. Und dann stehst du fassungslos da vor den Scherben deines Lebens oder vor dem Leben anderer und du fragst dich, Gott, wo bist du eigentlich? Zweifeln ist menschlich und Zweifeln ist wichtig und gehört auch dazu. Es ist nicht nur das Vorrecht von Christinnen und Christen, sondern auch von allen anderen, die sagen, eigentlich glaube ich nicht an Gott, aber ich kann nicht wissen, ob es nicht Gott doch gibt. Also du kannst auch zweifeln in der anderen Richtung. Wenn du immer davon überzeugt bist, dass es Gott nicht gibt, aber dann auf einmal erlebst, vielleicht gibt es ihn doch. Und ganz ehrlich, wenn ich in den Zeiten, in denen ich zweifle oder Gott zu sehr durch das Alltägliche ersetzt wird, mir als Pastor freinehmen müsste, dann hätte ich sehr, sehr viele freie Tage. Und manchmal, ja, vielleicht nicht manchmal, sondern sogar oft, fühlt sich das, was ich hier tue, heuchlerisch an. Wie kann ich Leuten von Gott erzählen, wenn ich selber gerade gar nicht so dahinter stehen kann? Kennst du das? Wie kann ich für Gott brennen und Leuten erzählen? Ja, dann ist das easy. Aber wenn ich zweifle, ist es dann noch richtig, über Gott zu sprechen? Das ist eine Frage, die mich als Hauptamtlicher total beschäftigt. Der Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon sagte mal, ich habe es mal sehr frei übersetzt, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Musst du dir mal geben. Wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, geh auf die Straße und predige es. Echt jetzt? Und mir fiel ein, was Jesus sagte. Er sagte nämlich, die Wahrheit macht euch frei. Jesus hat nicht gesagt, deine Überzeugung macht dich frei, dein Glaube macht dich frei, sondern die Wahrheit macht dich frei. Predige die Wahrheit, so würde Spurgeon weiter sagen, und Menschen werden frei. Wenn Jesus nicht die Wahrheit ist, wer ist es dann? Und wenn Jesus nicht das Leben ist, wo gibt es dann das Leben? Als Jesus seine Jünger fragte, wollt ihr auch weggehen im Johannesevangelium? Da sagte Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. And by the way, Thomas war auch ein Zweifler. Jesus stand direkt vor ihm und er hat gesagt, ganz ehrlich, kann ich gerade nicht glauben. Und ich wünsche mir eine Kirche, in der ich als Zweifelnder genauso willkommen bin, wie ein Mensch in den höchsten Worship-Sphären. Beides ist für mich Ausdruck eines gesunden Glaubens. Und Gottesdienste müssen nicht immer die Antwort auf Zweifel sein. Und solchen Lebensphasen in Fragen des Zweifelns, da braucht es Menschen, die mich einfach aushalten, wo ich einfach sein darf, wie ich bin, mit denen ich Gemeinschaft habe. Vielleicht brauchst du auch gerade solche Menschen oder vielleicht bist du auch so ein Mensch, der für andere da sein kann. Und ich wünsche dir, dass du dich deinen Fragen stellen kannst, aber das nicht alleine tun musst. Oder du sagst bewusst, ja, Jesus, ich will was mit dir erleben. Ich will den Menschen von dir erzählen. Und ich stelle mich dir bewusst zur Verfügung. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir vorhast, aber ich glaube, dass du die Wahrheit bist und dass ich bei dir das echte Leben finde. Ich wünsche dir ganz persönlich in den nächsten Minuten des Lobpreises, des Gebetes, dass du dich vielleicht diesen tiefen inneren Fragen nochmal stellen kannst. Wo du merkst, okay, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das glauben kann oder nicht glauben kann. Ich habe Zweifel. Aber dass du die bewusst ernst nimmst und sagst, das ist in Ordnung zu zweifeln, es ist in Ordnung, vieles nicht zu wissen und manches einfach nur aushalten zu können. Deswegen nutze die Zeit für dich und deine Gottesbeziehung in Gebet, in Lobpreis, in Stille. Und wenn du sagst, eigentlich brauche ich eine Gemeinschaft von Leuten, die mich jetzt aushalten und die mich jetzt tragen, dann möchten wir diese Gemeinschaft für dich sein. Gott segne dich. Wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes, aber noch nicht ganz am Ende unserer Predigt über Judas. Da ist er wieder. Also nicht er, sondern ja. Ich frage mich oft nach Predigten, vielleicht geht es dir so ähnlich. Okay, danke für deine Worte, aber jetzt. Toll. Ich habe versucht, euch so gut es geht mit hineinzunehmen in die Situation des Judasbriefes. Wohl wissend, dass ich Judas und seinen Anliegen und seinen Worten, glaube ich, nicht wirklich gerecht werden kann. Von der Tiefe und Dimension, so wie die ersten Zuhörer das gehört haben. Ich habe es versucht für euch zu übersetzen und ihr merkt trotzdem, Judas ist ein Text, den ich zumindest in meiner persönlichen Bibellese relativ schnell überblättere. Aber vielleicht ist es ganz cool, sich auch mit solchen Texten intensiv auseinanderzusetzen und keine Angst davor zu haben, sondern sie wirklich auch zu lesen und zu sagen, ja, auch diese Texte gehören zur Bibel. Vielleicht waren ein paar Anregungen für dich dabei in der Predigt. Vielleicht hat dir Gott auch in den letzten Minuten etwas offenbart. Ich möchte dir zum Abschluss dieser Predigt in bester Judas-Manier drei Gedanken mitgeben. Jetzt wisst ihr auch, woher diese drei Punkte in Predigten kommen, die du für dich vielleicht jetzt bewegen kannst. Nummer eins. Jesus nachfolgen fordert eine ganzheitliche Zustimmung und nicht nur intellektuelle Zustimmung. Du kannst das zwar mit Jesus theoretisch und theologisch und so durchdringen, aber wenn du dich als Christin oder Christ bezeichnest, dann musst du das, was du verstehst, dann musst du das, was du glaubst, auch Auswirkungen auf dein Leben haben. Häufig können wir gar nicht alles reflektieren, was wir glauben und denken. Aber die Art, es zu leben, die Art, es auszudrücken, das ist das zuverlässigste Anzeichen dafür, was du glaubst. Nummer zwei. Jesus lieben bedeutet, ihm zu gehorchen. Das haben die Jünger von Jesus erkannt, als sie mit ihm unterwegs waren und denen es ganz, ganz stark darum ging, hey, okay, du hast das jetzt zwar verstanden, aber was bedeutet das praktisch? Jesus lieben bedeutet, ihm zu gehorchen. Ganz einfach, lies Geschichten von Jesus. Schau dir an, wie er gehandelt hat, wie er Menschen begegnet ist, was er gesagt hat, was er getan hat. Und versuche heute schon danach zu leben, was du für dich verstanden hast, damit du Jesus immer ähnlicher wirst. Und Nummer 3, Glaube funktioniert nur in Gemeinschaft. Ein Resonanzraum deines Glaubens, der passiert vielleicht in Hauskreisen, in Zweierschaften, dort, wo Christinnen und Christen zusammenkommen. Dort, wo ihr reflektiert, Leben teilt, euch miteinander austauscht über die großen Fragen, die ihr gerade bewegt. Und wo ihr auch gemeinsam einübt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Es braucht Gemeinschaft. Auch wir bei Connect feiern echte und tiefe Gemeinschaft. Und wir wollen dir hier in Marburg, für deine Zeit in Marburg, gerne ein geistliches Zuhause geben, eine geistliche Heimat geben. Zum Abschluss liest Felix uns noch die letzten Verse aus dem Judasbrief.
Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen.